Ja, die vier Musketiere und ihr Sinn für Gerechtigkeit. Vielleicht ein etwas außergewöhnlicher Titel. Vielen Dank für die tolle Einleitung. Es war sehr inspirierend. Man hat es so direkt vor Augen, wofür die vier gestanden haben. In dem Bibeltext heute, dem Predigttext, wird es auch um vier Personen gehen. Doch vorab würde ich gerne noch auch etwas sagen, was mich immer wieder auch in der Arbeit im neuen Land sehr inspiriert. Es gibt so in der systemischen Therapie eine Interventionsform, die heißt die paradoxe Intervention. Und die finde ich total klasse. Und das bedeutet letzten Endes, dass man etwas tut, womit der andere überhaupt nicht rechnet. Und zwar geht man davon aus, in der systemischen Therapie, ähnlich wie bei einem Mobile, was über einem Baby drüber hängt, dass wenn man an einer Stelle das System zum Schwingen bringt, es sich neu ordnet, neu justiert, also das System des Lebens, und durch die neue Ausrichtung es sein kann, dass einfach an vielen Stellen Heilung passiert und durch die neue Ausrichtung positive Veränderungen entstehen. Das nennt man den Mobile-Effekt. Und das finde ich sehr schön, man kann sich das gut vorstellen von dem, was man über den Babys öfters hat und wo dann viel in Bewegung ist. Und die paradoxe Intervention meint, dass man etwas tut oder auch eine Intervention hat, die eher von dem weggeht, was sonst normal oder logisch oder menschlich erfassbar ist. Und wo ich das mal ganz deutlich erlebt habe, das ist bei uns im Haus von einem Kollegen, der halt eigentlich schon von einem Klienten, von einem Gast recht ungerecht behandelt worden ist. Damals hatten wir noch Notschlafgäste, die von außen kamen und bei uns in der Clearingstation übernachtet haben. Und es war so, dass der den Mitarbeiter immer angeraunzt hat. Und dann war es so, dass wenn er ihn versucht hat zu durchsuchen, das müssen wir vorher tun, ihm den Schlafplatz schön zu machen, nichts konnte er ihm recht machen. Und dann sollte diese Person, wo erstmal gar keine Sympathie da war, aufgenommen werden in der Clearingstation. Und der Mitarbeiter dachte nur, ach, wie soll ich das bloß schaffen? Weil er sollte auch das Aufnahmegespräch haben. Und dann hat er aber so einen Impuls Gottes bekommen. Und er hat zur Aufnahme ein schönes Frühstück vorbereitet, hat schön gedeckt und hat es ihm richtig schön gemacht. Und als er dann reinkam in den Raum, war er völlig verblüfft und hätte damit am wenigsten gerechnet. Er dachte eher, jetzt geht's hart zur Sache und er wird behandelt wie jemand, der eben drogenabhängig ist und nicht viel wert ist. Und hat eher das Gegenteil erlebt. Und ich möchte mal behaupten, der Mitarbeiter hätte das nicht aus seinem eigenen Leistungsdenken heraus machen können, sondern er hat da wirklich Gottes Liebe für bekommen. Und es hat die Mauern eingerissen und die beiden konnten einen ganz anderen Weg zueinander finden. Sowas könnte eine paradoxe Intervention sein. Oder unser Therapieleiter in Amelit, da hatte mal wieder jemand verschlafen und das wird in der Regel so sanktioniert, dass er den Abwasch machen muss, dass sich ein paar Leute aufregen, das läuft nicht so gut. Und dann hat er zum wiederholten Male, zum vierten oder fünften Mal verschlafen und dann haben sie den Therapieleiter gefragt, was sollen wir bloß machen? Und da hatte er auch so einen Impuls, wo er gesagt hat, ich nehme das in die Hand. Und dann hat er auch Kaffee fertig gemacht, Brötchen und hat ihm das Frühstück ans Bett gebracht. Und das war noch so ein recht junger Gast, ich glaube 23, 24 Jahre alt und damit hätte er am wenigsten gerechnet. Er hat nie wieder verschlafen. Er war immer pünktlich. Natürlich ist das kein Patentrezept, es funktioniert nicht immer. Aber es ist etwas, wodurch die paradoxe Intervention halt wirklich, man abweicht von dem, was eigentlich jetzt gerecht wäre, was jetzt eigentlich kommen müsste. Und wo man etwas völlig anderes tut. Und ich finde, Jesus ist ein Meister der paradoxen Interventionen. Wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn anschauen, wenn wir in der Bibel lesen, was er getan hat, dann hat er immer wieder so gehandelt. Und diese Interventionsform setzt voraus, dass man wirklich eine Liebe zu dem Menschen hat, ein echtes Interesse an ihm. Und deshalb denke ich, das ist etwas, was wir nicht selbst produzieren können, sondern dafür brauchen wir Gottes Liebe. Aber andererseits erlebe ich auch im neuen Land immer wieder, dass viel Hass, viel Bitterkeit, viel Rache, viel Kränkung da ist. Und dass einer der häufigsten Ursachen, wo all dieser Schmerz und all diese schweren Gefühle da sind, einer der häufigsten Ursachen einfach die Ungerechtigkeit ist, die einem selber widerfahren ist, durch Menschen, durch das gesellschaftliche System, durch vieles andere. Und ich glaube, dass Sucht manchmal auch ein Ausdruck der Rebellion ist, gegen das, was oft hier so richtig nach Ungerechtigkeit schreit. Und dass gerade auch drogenabhängige Menschen eigentlich eine ausgeprägte Sensibilität haben für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und ich erlebe aber auch, dass so Menschen zum Glauben, zu Jesus finden und von ganzem Herzen ihm nachfolgen wollen, dass es trotzdem an der Stelle noch schwer bleibt. Dass auch da, wo man vergibt, trotzdem das Gefühl der Ungerechtigkeit zurückbleibt. Dass da, wo man Jesus nachfolgt, dass eben viele Fragen trotzdem noch offen bleiben und immer wieder so dieses Thema Ungerechtigkeit und wie gehe ich damit um, im Mittelpunkt steht. Und so war es auch ein Stück weit lange Zeit in meinem Leben. Ist es eigentlich bis heute, dass ich merke, manches kann ich bis heute nicht so richtig einstufen und verstehen. Und ich möchte mit der Predigt versuchen, so ein Stück weit darauf einzugehen, warum Gottes Gerechtigkeit so anders ist als unser Gerechtigkeitsempfinden. Und wie wichtig es ist, dass wir wirklich manches auch ablegen und seine Gerechtigkeit mehr begreifen. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich ein Leben lang. Der Predigttext steht in Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und ich lese sie aus der Neue Genfer Übersetzung. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seine Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solche Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Und du sagst, dass es lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen guten Geist uns immer wieder das Wort erklärst und aufschließt. Dass es Frucht bringt in unserem Herzen. Dass es Glaubenskraft bringt. Und dass wir mehr, gerade auch von deiner Gerechtigkeit, verstehen. Amen. Ja, der erste Punkt: Gottes Gerechtigkeit ist eine Person. Es ist so, dass wir Menschen oft eben tatsächlich Gerechtigkeit niemals als Person definieren würden. Gerechtigkeit war etwas, was schon bei den Griechen als eine hohe Tugend angesehen worden ist. Es kommt aus der griechischen Antike und es heißt Recht, Weisung, unantastbare Ordnung des Zusammenlebens von Menschen. Also das trifft auf jeden Fall auf die 4 Musketiere zu, so wie du sie uns präsentiert hast. Und da ist sowas von dem her, was letztendlich schon aus der griechischen Antike kommt. Aber die Bibel sagt uns dagegen sehr klar: Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Also Gottes Gerechtigkeit ist eine Person, es ist Jesus Christus. Jesus Christus ist die Gerechtigkeit für unser Leben und das, was Gerechtigkeit ausmacht. Und als ich den Bibeltext hier gelesen habe, so diese vier Männer, die den Gelähmten dort wirklich hochgetragen haben, ich habe mir überlegt, wie wäre das wohl heute? Seit Jahren bin ich ja auch öfters in der Allianz hier in Hannover und ich finde, wir haben eine tolle Allianz. Aber ich bekomme auch so manche Diskussionen da manchmal mit, wenn man unterschiedliche Glaubensausrichtungen hat. Das ist nicht immer leicht. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das gewesen, wenn da eben ein Baptist, ein Pfingstler, ein Evangelikaler, ein Russlanddeutscher dort den Gelähmten getragen hätten. Vermutlich wäre es so gewesen, dass sie untereinander diskutiert hätten. Bevor sie zu Jesus gegangen wären, hätte vielleicht der eine gesagt, der muss sich erstmal bekehren. Der andere hätte gesagt, der muss erstmal getauft werden. Der nächste hätte vielleicht gesagt, der muss erstmal den Heiligen Geist empfangen. Und, und. Man hätte sich vielleicht viel Zeit genommen und wäre vielleicht auch nie bei Jesus gelandet. Vielleicht doch, weil der Auftrag größer gewesen wäre als die unterschiedlichen Glaubenserkenntnisse. Auf jeden Fall hat es eine gewisse Ähnlichkeit in der Hinsicht, dass jeder unterschiedliche Ansichten hat. Und so ist es auch mit der Gerechtigkeit. Jeder Mensch empfindet Gerechtigkeit anders. Jeder Mensch hat unterschiedliche Ansichten dazu. Und oft gibt es ein buntes Sammelsurium in unserem Herzen, unserem Gewissen, in dem wir manches empfinden. Und das kollidiert öfters auch mit dem, wer Jesus Christus ist und was es bedeutet, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Und das ist der innere Kampf, den ich manchmal selber auch so herausfordernd finde. Damals gab es außerdem auch das biblische Verständnis, also zur Zeit des Gelähmten, dass eben, wenn jemand krank ist, gelähmt ist, dass das durchaus auch etwas damit zu tun haben kann, dass er in Sünde lebt und dass er schwer gesündigt hat. Und darum war es nur gerecht, dass er diese Krankheit hat. Also auch ein recht verzerrtes Bild über das, was Gerechtigkeit, Krankheit und Sünde bedeutet. Eine unvollständige Form. Und ich finde, Jesus zeigt hier sehr deutlich und sehr exemplarisch, was es bedeutet, dass er nicht nur die Gerechtigkeit ist, sondern dass er auch letzten Endes der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Dass es um Gnade geht, dass es darum geht, dass wir Schuldvergebung brauchen. Vielleicht war es auch bezeichnend, dass er diesem Gelähmten zuerst die Schuld vergeben hat und ihn dann geheilt hat. Er weist auf das hin, was zentral ist, was jeder Mensch braucht und wie sehr wir durch ihn, was er am Kreuz getan hat, gerecht gesprochen werden. Also Gottes Gerechtigkeit ist nicht nur eine Person, sondern es sprengt auch all unser Denken. Und wir brauchen den engen Draht zu Gott, um mehr zu begreifen, wie er Situationen beurteilt und was Gottes Gerechtigkeit ist. Gottes Gerechtigkeit ist unverdient und sie ist nicht logisch. Das ist, glaube ich, nicht immer so einfach, gerade in unserer westlichen Gesellschaft, weil eben vieles auf Logik ansonsten aufbaut. Und deshalb eben auch sowas wie die paradoxe Intervention. Wider aller Logik etwas anderes tun. Martin Luther hat mal gesagt, keine Vergeltungsgerechtigkeit, sondern es ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Wir haben sie nicht verdient und brauchen sie doch jeden Tag. Und Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es gibt keine billige Gnade. Und das, was Gott alles gekostet hat, was ihm sehr teuer war, das muss uns auch teuer sein. Und das bedeutet, dass auch da etwas oft in unserem Herzen kollidiert. Nämlich, wenn es darum geht, dass wir eigentlich immer wieder denken, es braucht einen Ausgleich. Es braucht eine Strafe. Es braucht eine Wiedergutmachung. Es ist menschlich. Die Logik, der Ausgleich und sich die Gerechtigkeit verdienen. Und göttlich ist, dass sie unverdient und unlogisch ist. Und das merke ich immer wieder auch, wie das manchmal schwer ist, wenn Menschen zum Glauben wollen, kommen wollen, auch im neuen Land, wenn jemand, der in seiner Vergangenheit so viel Schuld bei sich entdeckt, dann denkt, es ist doch viel zu einfach. So kann es doch nicht funktionieren. Es gibt manchmal so zwei Extreme. dass man entweder dort stecken bleibt, weil man denkt, ich muss es mir verdienen, ich muss es mir erkaufen, ich muss erst wieder etwas gut machen, oder dass man völlig gleichgültig ist und dass man es einfach mitnimmt, ohne dass es einen tieferen Wert hat. Und deshalb ist es manchmal so wichtig, dass wir nicht nur sehen, was Jesus am Kreuz getan hat, sondern dass wir all die Ungerechtigkeit, all das, was wir nicht verstehen, all das, wo wir ein anderes Gerechtigkeitsempfinden haben, dass wir es ans Kreuz bringen. Und ich merke, wie ich selber das mal wieder brauche und wie gut es tut. Ich sage mal, das Kreuz ist ein Stück weit wie eine Tauschbörse. Und da, wo wir etwas hinbringen, da dürfen wir Jesus fragen, was gibst du mir dafür? Und es ist oft so heilsam, wenn wir dann eben auch durch den Geist Gottes wirklich erfahren, was Gott uns anstelle von all der Ungerechtigkeit gibt, anstelle von all der Scham, anstelle von all der Schuld, anstelle von all der Unversöhnung. Und es kann so konkret werden, es kann so stark in dein Leben hineinsprechen. Und deshalb möchte ich euch und uns auch ermutigen, dass wir an der Stelle nichts aussparen, sondern dass wir diese Situation immer wieder auch ans Kreuz bringen. Ich denke, das ist der Schritt, der nicht abgekürzt werden kann. Und es ist so wichtig, an der Stelle auch konsequent zu sein. Bei mir persönlich war das so, ich habe euch davon eben berichtet, dass ich lange Zeit auch mit der Ungerechtigkeit gehadert habe, die mich aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, aus der Beziehung zu meinem Vater verfolgt hat. Es gab so eine gewisse Wunschvorstellung, so ein gewisses Traumbild von dem Vater, von der Gerechtigkeit, von dem, wie es sein sollte. Und es war so notwendig für mich persönlich, diese Wunschvorstellung loszulassen, sie an Gott abzugeben und stattdessen das zu empfangen, was er als liebender Vater für mich bereithält. Und es war ein Trauerprozess. Und der braucht manchmal Zeit, aber der ist so wichtig. Und insgeheim hatte ich die Hoffnung, vielleicht wird es nochmal eine Möglichkeit geben. Vielleicht sogar kurz vor seinem Tod. Und es ist so stark, dass tatsächlich Jesus so unsere tiefsten Wünsche kennt, aber dass er dann noch so etwas möglich machen kann. Noch bevor es zu spät ist. Ja, der dritte und letzte Punkt. Gottes Gerechtigkeit ist barmherzig und setzt neue Impulse. Die vier Musketiere deckten das Dach ab. Ich weiß nicht genau, was Petrus darüber dachte. Also vermutlich, weil Jesus ja bei Petrus eine Zeit lang gewohnt gelebt hat, war es vielleicht sogar sein Dach gewesen. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber die waren bestimmt nicht unbedingt begeistert. Und doch ist es so, dass da, wo Gottes Liebe uns bewegt, wo sein Geist uns bewegt und sein Denken über Gerechtigkeit, dass es immer etwas ist, was wie ein Abenteuer ist und was uns motiviert, auch mal verrückte Dinge zu wagen und zu tun. Und ehrlich gesagt, ich habe manchmal Angst, so zu beten. Manchmal bete ich so, Herr, führe mich heute an den richtigen Platz oder zeig mir, was dran ist. Aber insgesamt denke ich, ach, vielleicht lieber doch nicht, das könnte so anstrengend werden. Ich weiß gar nicht, was passiert und es sind manchmal so Situationen, die ich nicht richtig einschätzen kann, wo ich gar nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Man begibt sich halt wirklich auf Eis, wo man nicht weiß, ob es einen trägt. Es ist etwas, wo man immer wieder völlig abhängig vom Geist Gottes ist. Aber es sind die intensivsten Situationen in meinem Leben, auf die ich zurückschauen kann. Da, wo ich gebetet und dann tatsächlich es auch gewagt habe. Und es ist immer wieder stark, wenn man sich auf dieses Abenteuer einlässt. Und die vier haben das getan. Sie waren dort wirklich eines Geistes und haben tatsächlich das Dach gemeinsam abgedeckt, haben den Gelähmten runtergelassen, weil ihnen nichts wichtiger war, als ihn zu Jesus zu bringen. Das schien ihnen der richtige Auftrag zu sein. Sie wussten, wenn jemand dem Gelähmten helfen kann, dann ist es Jesus. Und ich finde das so ein schönes Sinnbild auch für uns. Wo sollen wir Menschen zu Jesus tragen? Und zwar auch nicht alleine, sondern gemeinsam. Oft, wir leben in so einer Gesellschaft, wo so viel individualistisches Gedankengut ist. Und das hat auch Auswirkungen auf uns als Gemeinde, auf den eigenen Dienst. Und wir sind so aufeinander angewiesen. Und dass sie zu viert waren, das macht so viel deutlich. Nämlich, dass es letzten Endes nur gemeinsam möglich ist. Und Das ist so etwas, wo ich glaube, das gilt für uns auch als Gemeinde, dass wir an der Stelle wirklich fragen sollen, Menschen zu Jesus bringen sollen und das nicht alleine. In Epheser 4,24, da ist davon die Rede, dass wir ein neues Leben bekommen und auch neue Kleider. Und die Gerechtigkeit Gottes sollst du anziehen. Und in Epheser 6 ist ja von der Waffenrüstung die Rede und da ist es der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass es der Brustpanzer ist, weil unser Innerstes, unser Herz dadurch geschützt wird. Und das, was uns vergiftet, das ist oft unser Denken über Gerechtigkeit, das ist oft Neid, Zwietracht, Vergleichen, Missgunst, Minderwertigkeit, so vieles, was mit Ungerechtigkeit zusammen zu tun hat oder auch mit dem, wie wir Gerechtigkeit definieren würden. Gottes Gerechtigkeit ist immer warm und barmherzig. Unsere menschliche Gerechtigkeit ist oft kalt und engt ein und sieht oft nur einen Weg. Und das sind so gravierende Unterschiede, dass wir täglich aufs Neue angewiesen sind, uns diese Gerechtigkeit bewusst anzuziehen. Den Brustpanzer. Dass wir es brauchen, immer wieder auf Gott zu schauen und nicht auf das, was manchmal unser trügerisches Herz oder unser Innerstes sagt. Oder auch Rache. Im Alten Testament ist ja oft davon die Rede, dass Gott sagt, mein ist die Rache. Aber ich habe so viele Menschen erlebt, die sich nicht vorstellen können, auf Rache zu verzichten, weil ihnen so Heftiges widerfahren ist. Und das kann man auch nicht einfach wegreden, das kann man auch nicht einfach immer wegbeten. Sondern manchmal bedarf es wirklich der Erfahrung, dass Gott für einen kämpft und dass Gottes Gerechtigkeit zum richtigen Zeitpunkt kommt und nicht wir handeln müssen. Aber das kann man mit dem Kopf nicht verstehen. Das muss man mit dem Herz zum Teil durchbuchstabieren. Und auch Gottes Zeitplan. In Afrika, an diesem Tag, wo wir bei Bethesda waren, dort, wo Tonja arbeitet, da ist ein afrikanischer Mitarbeiter, ich glaube, er ist 25 oder 26 Jahre jung, ist er mitgekommen, weil er Tonja so sehr schätzt und uns auch sehr schätzt. Und es hat ihm richtig Überwindung gekostet, weil er arbeitet an einer anderen Stelle in OM. Es gibt insgesamt 30 Arbeitsbereiche dort in Sambia. Und er hat immer Bethesda ein Stück weit gemieden, weil er es so schwer findet. Als Einheimischer selbst, der auch aus einem Slumgebiet kommt und selber denkt, da ist so viel Ungerechtigkeit, da ist so viel Schwere. Warum lässt Gott das zu? Und keine Antwort auf diese Frage findet. Und er ist mitgekommen, er wollte erstmal uns nur hinfahren, hat also die Fahrt mit uns gemacht, aber ist dann den ganzen Tag geblieben. Und ich konnte manches nachvollziehen. Und ich habe auch keine Antwort auf diese Frage, warum Gott manches so zulässt. Aber für mich war es so ein besonderer Moment, als ich da saß und alle gesungen haben und die körper- und geistig behinderten Kinder zum Teil mitgesungen haben. Da war so eine ganz besondere Atmosphäre. Und es schien mir so, als wollte Gott schon zeigen, wie es einmal sein wird. Sie waren immer noch behindert, sie hatten immer noch zu wenig Essen. Aber es war so ein Moment, wo Gottes Gerechtigkeit und seine Vollkommenheit sichtbar wurde. Durch den Lobpreis, durch die Atmosphäre, durch das, wie es einmal sein wird. Und für mich wurde es zutiefst deutlich, dass es genau darum geht. Dass sein Reich gebaut wird in aller Unvollkommenheit. Dass seine Gerechtigkeit spürbar und erlebbar wird, obwohl noch so viel Schwere da ist. Ja, ich komme zum Schluss. Gottes Gerechtigkeit ist eine Person, Jesus Christus. Gottes Gerechtigkeit ist unverdient und nicht logisch. Denkt an die paradoxe Intervention. Etwas zu tun, was der Norm nicht entspricht. Gottes Gerechtigkeit ist barmherzig und sie setzt neue Impulse. Wenn wir jetzt gleich eine Zeit des Lobpreises haben, dann lasst uns wirklich auf seine Barmherzigkeit, auf seine Liebe und seine Gerechtigkeit uns ausrichten. Lasst uns Gottes Geist Raum geben, dass er zu uns reden kann, uns immer wieder sein Reich zeigt. Und vielleicht magst du auch Jesus die Frage stellen, welches Dach soll ich mit anderen zusammen abdecken? Amen.